Ich darf heute Abend einen Text lesen aus Sprüche 13, die Verse 1 bis 25. Ein weiser Sohn liebt Zucht, aber ein Spötter hört selbst auf Drohen nicht. Die Frucht seiner Worte genießt der Fromme, aber die Verächter sind gierig nach Frevel. Wer seine Zunge hütet, bewahrt sein Leben, wer aber mit seinem Maul herausfährt, über den kommt Verderben. Der Faule begehrt und kriegt's doch nicht, aber die Fleißigen kriegen genug. Der Gerechte ist in der Lüge Feind, aber der Gottlose handelt schimpflich und schändlich. Die Gerechtigkeit behütet den Unschuldigen, aber die Gottlosigkeit bringt den Sünder zu Fall. Mancher stellt sich reich und hat nichts, und mancher stellt sich arm und hat großes Gut. Mit Reichtum muss mancher sein Leben erkaufen, aber ein Armer bekommt keine Drohung zu hören. Das Licht der Gerechten brennt fröhlich, aber die Leuchte der Gottlosen wird verlöschen. Unter den Übermütigen ist immer Streit, aber Weisheit ist bei denen, die sich raten lassen. Hastig errafftes Gut zerrinnt, wer aber ruhig sammelt, bekommt immer mehr. Hoffnung, die sich verzögert, ängstet das Herz. Wenn aber kommt, was man begehrt, das ist ein Baum des Lebens. Wer das Wort verachtet, muss dafür büßen. Wer aber das Gebot fürchtet, dem wird es gelohnt. Die Lehre des Weisen ist eine Quelle des Lebens, zu meiden die Stricke des Todes. Rechte Einsicht schafft Gunst, aber ein verächter Weg bringt Verderben. Ein Kluger tut alles mit Vernunft, ein Tor aber stellt Narrheit zur Schau. Ein gottloser Bote bringt ins Unglück, aber ein getreuer Bote bringt Hilfe. Wer Zucht missachtet, hat Armut und Schande. Wer sich gern zurechtweisen lässt, wird zu Ehren kommen. Wenn kommt, was man begehrt, tut es dem Herzen wohl. Aber das Böse meiden ist den Toren ein Greuel. Wer mit den Weisen umgeht, der wird weise. Wer aber der Toren Geselle ist, der wird Unglück haben. Unheil verfolgt die Sünder, aber den Gerechten wird mit Gutem vergolten. Der Gute wird vererben auf Kindeskind, aber des Sünders Habe wird gespart für den Gerechten. Es ist viel Speise in den Furchen der Armen, aber wo kein Recht ist, da ist Verderben. Wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn, wer ihn aber lieb hat, der züchtigt ihn bei Zeiten. Der Gerechte kann essen, bis er satt ist, der gottlosen Bauch aber leidet Mangel. Ich möchte beten. Vater, wir wollen dir immer wieder neu danken für dein Wort. Ja, es reißt manches auf. Ja, es schmeckt manchmal nicht so gut. Ja, es macht manchmal Mühe. Es deckt unsere Schuld auf, unsere Armut, unsere Sünde. Und dann dürfen wir zu dir kommen und dann dürfen wir zu deinem Sohn kommen und dann dürfen wir abladen. Und dann kriegt dein Wort eine ganz andere Stellung, nämlich der Ruf zum Leben. Wir dürfen auf dem Weg zum Leben wandeln, zu dir hin unterwegs sein, uns korrigieren lassen, uns ermahnen lassen, uns zurechtweisen lassen. Aber gleichzeitig ist es eine Aufmunterung zum Leben. Dank deiner Gnade, dank deiner Vergebung, die täglich gilt, dürfen wir täglich aufstehen. Und dann ist es nicht Prügel, sondern dann ist es eine Chance weiterzugehen. Und dafür hab unendlichen Dank. Danke für den Abend. Danke, dass wir hören dürfen. Danke, dass wir Gemeinschaft haben dürfen untereinander und vor allem mit dir. Wir laden dich ein. Geh du durch unsere Reihen und rühre du uns an. Sei doch bei denen, die jetzt von außen zuschauen, die dabei sind, innerlich dabei sind, segne uns alle miteinander, durch dein Wort, durch die Gemeinschaft, durch dein Geist, und segne unseren Bruder, dein Wort auszuteilen. Dank sei dir dafür. Amen.
Das ist natürlich ein Unding, dass wir unsere lieben Brüder genötigt haben, diese 25 Verse hier einfach so herunterzulesen. Das ist ja seine Aufgabe. Er soll das lesen, damit wir es alle gehört haben. Aber eigentlich darf man das mit den Sprüchen so nicht machen. Eigentlich darf man sie nicht einfach lesen wie solch einen Text, den man einfach so am Stück lesen hat. Ich habe es im Urlaub jetzt einmal versucht, dieses ganze Buch der Sprüche zu lesen. Und mein Urlaub war nicht sehr kurz, aber ich muss Ihnen sagen, ich habe es nicht geschafft. Wenn man diese Sprüche liest, dann kann man gut und gerne für ein Kapitel nur zum Lesen 2 Stunden brauchen. Nur zum Verstehen, nur zum Durchbuchstabieren. Ich könnte auch sagen, nur zum Durchkauen dieses Wortes. Und man versteht ein wenig, warum es heißt, dein Wort ward meine Speise. Das kann man nicht als Information einfach aufnehmen und sagen, jetzt habe ich da was gelesen, jetzt habe ich es verstanden, sondern wir merken schon beim Lesen, wie sperrig das ist, wie wir von einer Welt in die andere fallen, wie wir, mir fiel so das Bild vom Tennisspielen ein, wenn da zwei Spieler miteinander sind und die ganzen Zuschauerränge, die schauen immer nur von links nach rechts, wo der Ball jetzt hinfliegt und wissen gar nicht, wo sie zuerst hinsehen sollen. So etwa geht's bei diesen Sprüchen Salomos, dass man von einem Wort zum anderen kommt und gar nicht so schnell fassen kann, was hier eigentlich geschrieben ist. Normalerweise sind wir es gewohnt, dass wir einen klaren roten Faden haben in einem biblischen Text. Eine Gliederung, einen Aufbau, einen erkennbaren Zusammenhang, irgendwie eine systematische Ordnung nach Themen oder nach bestimmten Fragen, dass man so einen Ablauf sehen kann. Bei den Sprüchen gibt es das alles nicht. Bei den Sprüchen gibt es keinen roten Faden, keinen klaren Ablauf, keine zusammenhängenden Themen, sondern ständig dieses Wechselhafte hierhin, dann wieder dahin, dann wieder ein ganz anderes Thema, ganz andere Stichworte. Und dann wiederholt sich alles irgendwann noch einmal. Und wir haben den Eindruck, das hat er doch schon vor 3 Kapiteln gesagt oder vor 5 oder am Anfang oder am Ende noch 3-mal. Warum macht er das so? Lauter Einzelsprüche, bei denen man den Eindruck hat, da hat jemand viele, viele Zettel gesammelt mit lauter einzelnen Worten drauf und hat sie irgendwann so der Reihe nach einfach aufgeschrieben und wir stehen davor und versuchen irgendwie zu verstehen. Man hätte das ja viel systematischer schreiben können. Man hätte ja einfach ein gründliches Kapitel schreiben können über die Weisheit. Einmal gesagt, was Weisheit ist, wie man dazu kommt, was das soll, fertig. Nächstes Thema, ein Thema über Reichtum und Armut. Das hätte man den Leuten vorlegen können, hätten sie es gewusst und fertig. Ein Thema, ein Kapitel über Fleiß und Faulheit. Man wüsste sofort, wem man es in die Hand drücken würde. Ein Thema über Liebe und Hass, eins über Lüge und Wahrheit, eins über Klugheit und Torheit, eins über Verführungen und Treue, eins über Achtung und Hochmut. Immer klar, systematisch, kompakt, nachvollziehbar. Stattdessen haben wir ein Sammelsurium von Einzelaussagen, die uns mehr verwirren, als uns einen klaren Überblick geben. Manchmal anstrengend zu lesen, es macht ein wenig ratlos. Manche würden sagen, eigentlich will ich das gar nicht lesen. Ich weiß auch gar nicht, was es soll. Lauter moralische, platte Sprüche, so hat es mir einer gesagt. Das brauchen wir doch gar nicht. Was für ein Irrtum. Keine platten Sprüche, sondern es fordert uns heraus, gleichzeitig in einem Augenblick sozusagen unterschiedlichste Dinge zu sehen, wahrzunehmen, zusammenzubringen, Zusammenhänge zu erkennen, zu sehen, wie vernetzt das alles miteinander ist. Es stellt die Komplexität unseres Lebens dar. Und deswegen wundern wir uns dauernd. Weil unser Leben tatsächlich so komplex ist, dass man nicht einfach kapitelweise abhalten und herunterraspeln kann, wie ein Leben funktioniert. Sondern da sind so viele Dinge, alles, was da zusammenhängt, verbunden ist, dass die Bosheit, mit der wir es immer zu tun haben und wovon die Sprüche permanent reden, dass die Bosheit, von der wir umgeben sind, 1000 Gesichter hat und auf tausenderlei Weise irgendwie verbunden ist. Und egal, welchen Knopf man drückt, es kommt immer ein Stück von dieser Bosheit ans Licht. Umgekehrt natürlich auch, dass da viel von der Schönheit, der Wahrheit und der Weisheit und der Ewigkeit und der Herrlichkeit zu sehen ist und dass auch die Schönheit viele, viele Gesichter hat. Aber wir haben es nie in Reinkultur, sondern immer in diesem Gemisch von einem Hin und Her, von einem Auf und Ab, von einem sowohl als auch, immer dieses Chaos unseres Lebens. Und zugleich merken wir, es stellt unsere Füße auf einen weiten Raum. Der Blick weitet sich. Unser Denken bekommt einen weiten Horizont. Wir sehen sozusagen über den Horizont hinaus. Es macht klug, es schafft Weisheit. Wir bleiben nicht fixiert auf ein oder zwei Gedanken, sondern wir werden sozusagen genötigt und gezwungen, ganz viele Dinge gleichzeitig zu sehen und zu verstehen und irgendwie zusammen zu denken. Auch wenn diese Formulierungen uns irgendwie ständig an die Grenze bringen und wir eigentlich sagen würden, ich schaff's nicht, ich krieg's nicht zusammen. Wenn wir mit diesem ersten Vers anfangen, der in der Luther-Übersetzung so schlicht und so einfach klingt, wo es heißt, ein weiser Sohn liebt die Zucht. Versteht doch jeder, oder? Und ich bin sicher, jeder versteht etwas völlig anderes darunter. Ein weiser Sohn liebt die Zucht. Schon wenn wir über diesen Begriff der Zucht nachdenken, würden wir wahrscheinlich 7 oder 10 oder 20 verschiedene Formulierungen bekommen, was denn Zucht nun heißt. Wir kennen ja die Formulierung und den Begriff von der Züchtigung und vom, also aus meiner Kindheit kam immer noch das Wort, das Zuchthaus dazu. Und da wussten wir sofort, das ist etwas Düsteres und Schweres und dem muss man unbedingt aus dem Weg gehen. Also das hat nichts mit etwas mit dem zu tun, was man lieben könnte, sondern dem man nach Möglichkeit weit, weit aus dem Weg geht. Ein weiser Sohn liebt die Zucht, aber ein Spötter hört selbst auf Drohen nicht. Die Elberfelder Übersetzung sagt es ein wenig anders, ein weiser Sohn lässt sich vom Vater zurechtweisen. Schon die Formulierung, da fragen wir uns, woher haben die denn das jetzt mit dem Vater? Das steht doch gar nicht da, jedenfalls nicht bei der Luther-Übersetzung. Warum so unterschiedlich? Ein Spötter hört nicht auf Zurechtweisung. Es liegt ganz einfach daran, dass es im Hebräischen noch viel knapper geschrieben ist. Im Hebräischen, da wundern wir uns, da steht gar kein fertiger Satz. Da steht gar keine zusammenhängende Formulierung, sondern da steht auch kein, er liebt die Zucht oder er lässt sich zurechtweisen, sondern da steht so etwas wie ein oder zwei Gedankensplitter, zwei dahingeworfene Begriffe sozusagen, und wir müssen sehen, was wir jetzt damit anfangen. Da steht nämlich wörtlich, ein weiser Sohn zur Rechtweisung des Vaters. Das ist ja gar kein Satz. Also ein Deutschlehrer würde sagen, 6 Sätzen durchgefallen, ungenügend. Kannst du nicht in klaren Sätzen reden, würden manche sagen. Aber so ist das hier geschrieben, ein weiser Sohn zur Rechtweisung des Vaters. Keine in sich geschlossene Aussage, sieht sehr unlogisch aus und genau das macht diese Sprüche so spannend. Dass wir Worte haben, dass wir Begriffe haben, dass wir Formulierungen haben, die irgendwie unvollendet sind und wir sind genötigt und gezwungen, diese unvollendeten Formulierungen zusammenzubringen. Ich könnte auch ganz einfach sagen, dass wir unser Hirn anstrengen, dass wir suchen nach dem, was hier gesucht wird, dass wir anfangen, darüber nachzudenken, was ist denn hier gemeint, indem sie uns solche halbfertigen Sätze vorlegen, ein weiser Sohn zur Rechtweisung des Vaters. Salomo, wir können auch sagen, Gott selbst will uns herausfordern, dass wir es herausfinden, dass wir hinschauen, dass wir hinhören, herausfinden, wie man Kinder zur Weisheit erzieht, wie man Kindern Weisheit beibringt, was Weisheit überhaupt ist. Auch da würden wir ganz unterschiedliche Formulierungen haben. Was ist denn Weisheit? Auch im Deutschen. Wir könnten sagen, das hat mit Wissen zu tun. Oder das hat mit Gewissheit zu tun. Das hat mit Erkenntnissen zu tun. Das hat mit etwas Unverfügbarem zu tun. Es geht also nicht um ein bloßes Wissen, das man lernen könnte. Es geht nicht um gute Noten. Es geht nicht um ein Einser-Abitur, sondern es geht um Weisheit. Und es sagt zugleich, es gibt diesen eindeutigen Zusammenhang zwischen der Weisheit des Sohnes und der Zurechtweisung des Vaters. Worin aber dieser Zusammenhang besteht, das sehen wir erst einmal nicht. Wie kriegen wir das nun hin? Soll der Sohn die Zurechtweisung des Vaters irgendwie akzeptieren? Soll er sie über sich ergehen lassen? Hauptsache Zurechtweisung, Hauptsache Zucht, egal wie, und dann wird der Sohn weise oder die Tochter? Soll er zähneknirschend aushalten, was ihm da alles zugemutet wird? Soll er sie suchen oder sogar gegen sein Empfinden lieben? Wie es die Luther-Übersetzung sagt, entsteht Weisheit vielleicht ganz automatisch durch Zurechtweisung? Dann würden wir sagen, Hauptsache der Sohn, die Tochter wird kräftig zur Sache genommen. Dann werden sie weise. Das kann aber so nicht gemeint sein. Find's heraus, wie diese beiden halben Sätze zusammengehören. Es steht nicht einmal da, wie denn Weisheit genau zu definieren ist, worin sie besteht, woran man sie erkennt. Es steht nicht da, was mit Zurechtweisung gemeint ist, ob das jetzt kluge Pädagogik ist, ob das partnerschaftliche Beziehung in der Familie zwischen Eltern und Kindern ist, da gibt es ja auch manche Gedanken und Ideen dazu. Ist das jetzt strenge Erziehung oder Drill bis hin zur Prügelstrafe? Was ist da eigentlich gemeint mit Zucht und Zurechtweisung? Steht nicht da. Und dazu gehört weiter die Erkenntnis, wenn der Vater selber ein Narr oder ein Tor oder ein Spötter oder ein Frevler ist, wird er seinen Sohn vermutlich kaum zur Weisheit erziehen können. Also wo sind die Väter, die wir bräuchten? Wo ist die Weisheit, die eine Generation an die andere weitergeben kann und die Söhne und die Töchter erziehen kann zur Weisheit? Dass da eine gewisse Sukzession besteht, also eine Folge, eine zwangsläufige Folge zwischen den Generationen. Die Weisheit des Sohnes ist abhängig davon, dass die Weisheit des Vaters vorhanden ist. Und wenn die Weisheit des Vaters nicht da ist, dann haben wir ein großes Problem. Wir könnten noch einmal zurückgehen auf die Kapitel, die wir vorher schon gesehen haben. Wenn das Leben des Vaters voller Sünde ist, wie soll da Heil entstehen? Wie soll da Weisheit entstehen in den Kindern, in den Söhnen und Töchtern? Nur der weise Vater wird auch den Sohn zur Weisheit erziehen können. Und ich muss noch einmal sagen, das hat nichts mit Bildungspolitik zu tun, auch nichts mit einem guten Abitur zu tun. Denn Weisheit lässt sich nicht vermitteln wie Physik oder Mathematik oder Sprachen oder andere Dinge, sondern Weisheit ist eigentlich, ich will es einmal so formulieren, ein ungeheures Spannungsfeld, das sich nie ganz auflöst. Ein Spannungsfeld, in dem wir ständig auf der Suche sind nach dem, was vor uns liegt. Ein Blick in die Ewigkeit. Wir dürfen hineinsehen, aber wir werden sie nie eins zu eins in Händen haben. Es bleibt immer eine Sehnsucht und eine Suche nach dem, was wir nicht in Händen haben. Ein Blick hinter den Horizont sozusagen. Wir dürfen ein wenig sehen, wir dürfen auch vieles verstehen, wir dürfen Erkenntnisse haben und trotzdem verfügen wir nicht darüber. Es ist ein Blick in die geistige Welt, in die unsichtbare Welt, in die ewige Welt Gottes. Es ist ein Verstehen und ein Vielleicht darf man auch sagen, ein Vermitteln von unaussprechlichen Dingen. Diese Formulierung kennen wir von Paulus, dass er etwas gehört hat, was unaussprechlich war. Er hat etwas entdeckt, etwas erkannt. Es lässt sich aber nicht in Sprache fassen. Es hat mit Weisheit zu tun, diese unsichtbare, ewige Welt. Und wir darin gewiss werden dürfen. Und dass Kinder, vielleicht sollten wir noch mehr sagen, dass Heranwachsende, dass junge Menschen, junge Erwachsene langsam verstehen sollen, verstehen dürfen, wie das Leben eigentlich funktioniert. Finden Sie die Formulierung komisch? Wir wissen doch, wie das Leben geht, oder? Also ich kann mich gut daran erinnern, als ich 16, 18 war, da habe ich gedacht, ich weiß, wie das Leben geht. Meine Eltern, Großeltern und all die in der Gemeinde und unser Pastor, die haben ja keine Ahnung, wie das Leben richtig geht. Aber wir als 16-Jährige, wir wussten das. Und wir hätten das auch gerne gesagt, wie das Leben eigentlich funktioniert. Und irgendwann merkt man, das Leben funktioniert ganz anders. Wie kann man das Heranwachsenden, wie kann man das jungen Menschen beibringen, ihnen sagen, wie das Leben funktioniert, was die Welt im Innersten zusammenhält, welche Kräfte, welche Mächte, welche Prozesse da ablaufen, die wir allesamt nicht mit Augen sehen können, die aber permanent in dieser Welt wirksam sind. Wie können wir ihnen sagen, was im Leben und im Sterben wirklich zählt, wofür es sich zu leben lohnt, vielleicht sogar wofür es sich zu sterben lohnt, wofür es sich auch zu leiden lohnt? Gibt es das überhaupt? Gestern Abend haben wir eine Sendung gesehen über junge Menschen. Da ging es nur um ein Thema. Wegen Corona haben wir keinen Spaß mehr. Wir können nicht feiern, wir können keinen Urlaub machen, wir können nicht in die weite Welt ziehen. Das ist das Thema. Alles andere interessiert eigentlich nicht. Wofür es sich zu leben lohnt, zu leiden lohnt, wofür es etwas zu riskieren lohnt und auch auf der anderen Seite, wo die Irrtümer sind. Und zwar nicht die offensichtlichen Irrtümer, sondern die vielen Irrtümer, die wir auf den ersten und zweiten und dritten Blick überhaupt nicht sehen. Die Fangstricke des Bösen, sagt die Bibel, die an allen Ecken lauern, die fiesen Tricks der Sünde. Die listigen Anläufe des Teufels, heißt es in der Bibel, zu verstehen, wie viel Lüge und Täuschung und Irrtümer permanent um uns sind, ohne dass wir es merken. Und die Art und Weise, wie wir in unserem menschlichen Denken, in unserem menschlichen Geist permanent in die Irre geführt werden und immer noch den Eindruck haben, wir hätten die Wahrheit. Nicht merken, wie viel Lüge da ist. Und noch einmal umgekehrt, dass wir und auch die jungen Menschen um uns herum eine Ahnung und eine Achtung bekommen vor den Geheimnissen Gottes und vor den Geheimnissen des Lebens. Und davon gibt es eine ganze Menge. Und dann stellen wir immer wieder erschreckend fest, man kann ein 1er Abitur haben. Ich freue mich über jeden, der solch ein Abitur hat. Dagegen will ich gar nichts sagen. Und trotzdem kann man nicht verstanden haben, wie das Leben eigentlich funktioniert. Nicht nur, wie geheimnisvoll das Leben ist, sondern auch, wie spannend das Leben ist und wie voller Gefahren das Leben ist. Nicht verstanden haben, wie der Mensch eigentlich funktioniert. Was heißt das? Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Da steckt ja etwas dahinter, eine Erkenntnis. Was sind das eigentlich für sonderbare Gestalten, mit denen wir ständig zu tun haben und die wir selber auch sind? Oder einmal ganz praktisch, wie funktioniert eigentlich eine Familie? Vielleicht würden Sie sagen, ist doch ganz einfach. Ja, da sind zwei Menschen, die heiraten, die bekommen Kinder, die erziehen ihre Kinder und alles ist gut. Und plötzlich stellen Sie fest, gar nichts ist gut. Jedenfalls nicht so einfach. Wie funktioniert eine gute Ehe? Wir machen Ehevorbereitungsseminare. Nicht nur hier im Haus, auch anderswo gibt es viele. Warum macht man das denn? Wir sind doch immer davon ausgegangen, dass das einfach so funktioniert. Wir kriegen das doch hin, dass wir zusammen leben können, dass wir miteinander reden können, dass es irgendwie läuft. Aber die Frage, warum scheitern denn so viele Ehen? Warum scheitern auch so viele christliche Ehen? Sind die alle einfach zu doof? Oder sind die böser als andere, dass sie ihr Leben nicht zusammen hinkriegen? Oder woran liegt das? Dass es ja oftmals ganz sympathische und vernünftige Leute sind, die mit einem ganz hohen Anspruch einmal gestartet sind. Wir wollen zusammenbleiben, bis dass der Tod uns scheide. Und das war nicht nur ein Spruch, sondern das war so gemeint. Warum funktioniert das denn nicht? Da würden wir hier fündig werden. Weil es so viele Klippen gibt, die wir nicht gesehen haben. Oder die wir nicht ernst genommen haben. Über die wir schlicht und einfach einmal und zweimal und zehnmal und hundertmal gestolpert sind und immer wieder dieselben Fehler gemacht haben. Heute Morgen sagte mir eine, ich habe meinem Mann schon hundertmal gesagt, dass er das nicht machen darf. Da hat sie mir erzählt, was sie ihm immer sagt. Ich habe gesagt, das können Sie ihm auch noch 200-mal sagen. Aber was 99-mal nicht funktioniert hat, das wird auch beim 200. und beim 300. Mal nicht funktionieren. Und daran merken Sie, dass Worte nicht einfach funktionieren, dass es nicht um Informationen geht. Dass man nicht nur einfach sich die Meinung sagen kann und dann ist alles gesagt und alles klar, sondern dass einer was sagt und der andere versteht Bahnhof, oder gar nichts, oder was ganz anderes. Und vielleicht versteht sogar, der etwas sagt, nicht, was er gesagt hat. Das gibt's auch noch. Wir kommen immer wieder darauf, wie kompliziert das mit der Sprache ist. Wir können noch viele andere Grundfragen dazu nehmen. Wir können fragen, wozu lebe ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Hat das Leben überhaupt irgendeinen erkennbaren Sinn? Was kommt nach dem Tod? Gibt es eine unsichtbare Wirklichkeit in dieser Welt, also eine Welt jenseits dieser sichtbaren Welt? Und wenn ja, wenn es das gibt, wie kann man etwas darüber wissen? Ja, im Physikunterricht lernt man das nicht. In Mathe, Erdkunde, Biologie lernt man nichts über die unsichtbare Welt. Wie kann man etwas darüber wissen? Wie ist es mit dem Bösen in der Welt? Woher kommt das eigentlich? Die Religionslehrer sagen, bleiben Sie uns weg damit. Das ist nicht unser Thema. Damit wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und trotzdem ist die Frage da, wer kann darauf eine Antwort geben? Was hat es mit der Sünde auf sich? Wie ist das mit den verschiedenen Religionen? Da gibt es ja viele Varianten, wie man damit umgehen kann, mit den verschiedenen Religionen. Wer sagt uns denn die Wahrheit? Oder sagen sie uns alle irgendeine Wahrheit? Da gibt es ja verstörende Bilder vom Eiffelturm, wo jeder nur ein kleines Stück von diesem Eisen in der Hand hat und jeder Recht hat. Oder jemand, ein paar Blinde, einen Elefanten abtasten. Jeder hat ein anderes Bein und der eine hat noch einen Rüssel in der Hand und jeder beschreibt, was er spürt und jeder sagt die Wahrheit. Das ist das Verständnis der Religionen. Jeder hat halt seine Wahrheit und jeder hat Recht. Und viele Theologen und viele Religionslehrer sagen, darüber wollen wir nicht nachdenken. Wir sagen nicht, was die Wahrheit ist. Das muss jeder selber herausfinden, was wahr ist. Wir können das mit den Worten Jesu und mit den Worten von Paulus sagen. Kann man überhaupt etwas wissen von den Geheimnissen des Reiches Gottes? Und Jesus sagt, ich will euch etwas sagen über die Geheimnisse des Reiches Gottes. Und sie bleiben trotzdem Geheimnisse. Damit ist nicht alles gesagt. Damit ist nicht alles für jeden offenbar. Sondern euch ist es offenbart. Und im Rest bleibt es verborgen. Das ist ein tiefes Geheimnis. Was kann man über die Geheimnisse der Weltzeiten wissen? Worin besteht das Geheimnis des Christus, wie es Paulus einmal formuliert? Dass man nicht sagen kann, Jesus ist doch da. Er steht doch uns vor Augen. Wir müssen ihn nur hören, nur sehen, nur auf ihn achten. Nein, sagt Paulus, da gibt es ein Geheimnis des Christus. Da gibt es etwas, was man so nicht sehen kann, was man so nicht wissen kann. Was ist das Geheimnis Israels und der Nationen und der Gemeinde Jesu? Da würde man hier sagen, ha, Gemeinde Jesu, das sind die Gläubigen. Das sind die, die zur richtigen Zeit umgekehrt sind, die vernünftig waren, die klüger waren, die frömmer waren als andere. Würde die Bibel sagen, nein, das war es nicht. Sie haben im richtigen Augenblick den Schatz gefunden. Oftmals ohne ihn gesucht zu haben. Das ist ein Geheimnis. Warum Sie heute Abend hier sind und warum ich hier stehen darf, ist ein Geheimnis. Ist nicht, weil ich so klug bin oder weil ich irgendwie etwas geleistet hätte oder irgendwie frömmer wäre als andere. Ist ein Geheimnis. Kann man nicht sagen, worin dieses Geheimnis besteht, außer, dass ich sagen kann, er hat gerufen, er hat gezogen, er hat beschenkt, er hat gesegnet, er hat beauftragt. Er hat uns gesagt, wo unser Platz ist. Das ist ein Geheimnis. Aber warum wir nun hier sind oder wozu wir nun hier sind und was unsere Aufgabe, unsere Berufung ist, nicht nur in dieser Zeit, sondern auch im Blick auf die Ewigkeit, das ist ein riesengroßes Geheimnis. Da werden viele riesengroße Augen machen, wenn das einmal offenbar wird, wozu wir berufen werden. Die meisten Theologen, muss man leider sagen, und die meisten Religionslehrer würden sagen, dazu können wir gar nichts sagen. Das muss jeder selber wissen, wie er sein Leben und sein Glauben gestaltet. Wir schweigen dazu. Wir bleiben bei Mathe, Physik, ein bisschen Ethik und Religion. Wir reden ein wenig von Umweltverschmutzung und Bewahrung der Schöpfung. Wir reden von Toleranz für verschiedene Lebensweisen. Und damit muss es gut sein. Religion an deutschen Schulen. Na, ich will niemandem Unrecht tun. Es gibt natürlich immer noch gläubige Religionslehrer, die ihren Kampf kämpfen an ihrem Ort, an ihrem Platz. Die versuchen genau das auch hineinfließen zu lassen, was es noch zu sagen gilt und was noch zu sagen geht. Aber dass wir verstehen, dass es in der Bibel und besonders für den Apostel Paulus immer etwas sehr Zentrales war, wenn er sagt, ich höre nicht auf, für euch zu beten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Nämlich Dinge zu sehen, die wir von uns aus so nicht sehen können. Dafür brauchen wir den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Und dafür brauchen wir einen Zugang zur Weisheit. Da müssen die Türen, die inneren Türen, die geistigen Türen und die geistlichen Türen erst einmal aufgehen in uns. Und dann sind wir wieder bei diesem ersten Satz. Ein weiser Sohn zur Rechtweisung des Vaters. Das haben wir im Gebet schon gehört. Das muss nicht unbedingt schön sein. Nein, zur Rechtweisung, das mögen wir eigentlich nicht. Zucht, wie es hier heißt im Deutschen, das mögen wir nicht. Aber die Frage, will ich das denn, Weisheit? Welchen Wert hat die Weisheit bei uns? Oder ist es etwas Belangloses? Oder ist es nur das Sahnehäubchen für die, die besonders fromm sein wollen, denen das Normale nicht genug ist, die irgendetwas Besonderes sein möchten in der Gemeinde Jesu? Nein, sagt die Bibel, das gehört eigentlich zu unserem Leben dazu. Der Geist der Weisheit, ihn zu erkennen, dass wir selber in dieser Weisheit angekommen sind, dass wir selber in der Weisheit erzogen worden sind, gewachsen sind und dass wir auch etwas verstanden haben, wie wir diese Weisheit weitergeben können. Nicht unsere Kinder durchs Abitur, das tun wir dauernd auch. Ach, was haben wir da alles schon gemacht, unsere Kinder irgendwie dadurch zu bringen. Aber darum geht es nicht. Um einen guten Schulabschluss und anschließend um eine anständige Karriere und ein gutes Einkommen. Es geht um Weisheit. Und dann kommt dieser zweite Halbsatz, aber zügellos hört er nicht auf Schelten. Das ist eine geniale Satzkonstruktion, die man im Deutschen gar nicht nachvollzieht, auch nicht bilden kann. Ein weiser Sohn zur Rechtweisung des Vaters, zügellos hört er nicht auf Drohen. Sonderbare Formulierung. Aber wir merken, wie eng das zusammengehört und wie man diese Sätze tatsächlich kauen muss, im Einzelnen durchbuchstabieren muss, um das zu stehen. Es geht ums Hören. Jetzt sehen wir, es geht ums Hören. Es geht ums Gehorsamsein. Das hatte ich beim letzten Mal schon gesagt. Es geht im Gehorsam nicht um diesen Kadavergehorsam, den wir vor allem im Deutschen immer wieder gesehen haben, in dieser deutschen Sprache, der preußische Gehorsam. Und da gibt es ja verschiedene Vorstellungen davon. Einer sagt, spring in den Brunnen und dann springe ich in den Brunnen. Ich mache einfach, was mir gesagt wird. Das ist nicht gemeint mit Gehorsam, sondern mit Gehorsam ist gemeint, ich habe die Fähigkeit zu hören und zu verstehen. Ich habe die Fähigkeit, genau auf das zu achten, was mir vor Augen gestellt wird. Ich habe die Fähigkeit, die Begabung, das Geschenk, Dinge wahrzunehmen, die meinen Augen eigentlich verborgen sind. Ich habe die Fähigkeit, auf Worte und auf Erkenntnisse zu hören und zu achten, die eigentlich unaussprechlich sind. Das ist Hören in der Weisheit. Und die Art und Weise, wie ich höre oder auch nicht höre, wie ich mich ausstrecke nach dem, was da vorne ist, was droben ist, sagt Paulus, wie ich achtsam auf die Winke des Ewigen achte. Spurgeon hatte diese schöne Formulierung, Winke aus der Ewigkeit formuliert. Ja, das ist in der Regel kein Wink mit dem Zaunpfahl, sondern das sind ganz unscheinbare Hinweise, auf eine unscheinbare Art. Aber die Frage, ob ich diese unscheinbaren Winke des Ewigen verstehen kann, ob ich danach suche, ob ich mich danach ausstrecke und ob sie dann Raum finden in meinem Leben, das entscheidet darüber, ob ich Weisheit erlange oder ob ich in Zügellosigkeit lande, ob ich zum Spötter werde. Das ist deswegen so genial formuliert, weil es eben nicht heißt, die Zügellosen hören einfach nicht. Das wäre eine platte moralische Formulierung. Der Zügellose ist ungehorsam oder der Zügellose ist erkennbar daran, dass er ungehorsam ist. Sondern diese Formulierungen sagen das umgekehrt. In der Art und Weise, ob der Sohn auf den Vater hört und wie der Sohn auf den Vater hört, in seiner Haltung dem Vater gegenüber, in seiner Haltung, jetzt wird es noch deutlicher, der Wahrheit gegenüber, des Ewigen gegenüber, in seiner Haltung der Komplexität des ewigen Vaters gegenüber. Darin entscheidet sich, ob einer Weisheit erlangt oder in der Zügellosigkeit bleibt und dann auch zum Spötter wird. Die Weisheit des Sohnes, die Weisheit des Menschen entsteht im Hören auf Wahrheit, im Hören auf Weisung, im Hören auf sein Wort. Ganz sicher auch im Hören auf das, was Menschen an Erfahrungen haben. Ja, das werden die meisten von uns sehr deutlich beschreiben können, wie ihnen Menschen, ganz normale Menschen in ihrer Gemeinde, in ihrer Umgebung sehr, sehr wichtig geworden sind in dem, was sie erfahren haben. Dass es nicht nur hohe geistliche Worte waren, sondern Menschen, die in ihrem Leben etwas erfahren haben und ich würde noch deutlicher sagen, die in ihrem Leben auch viel erlitten haben. Deren Erfahrungen durchs Leiden geläutert sind. Deren Leiden nicht einfach nur vergeblich oder überflüssig oder falsch oder nur verkorkst waren, sondern das Leiden häufig damit zu tun hat, dass wir in eine Tiefe geführt werden, in die wir von uns aus niemals gehen würden. Ich will das nicht irgendwie in ein besonderes Licht stellen. Aber das Geheimnis des Leidens hat ganz sicher damit zu tun, dass Gott sehr in die Tiefe geht in unserem Leben, bevor er etwas sehr Großes entstehen lässt. Und wir auch darauf achten dürfen, wenn er uns in die Tiefe führt, dann ist das kein Irrtum, dann ist es kein Versehen, sondern dann nimmt er uns an die Hand und lässt uns Dinge erfahren und uns darin wachsen, die man in keinem Buch nachlesen kann, die man auch nirgends lernen kann, als nur in der Tiefe, als nur im Leiden. Der Spötter will nicht leiden. Der Spötter will seinen Spaß haben. Der Spötter lehnt das ab. Der Spötter sagt eher, ich bin der Mittelpunkt der Welt und alles dreht sich um mich, um meine Wünsche, um mein Leben, um meine Person. Alles muss um das kreisen, was mir wichtig ist. Die Weisheit sagt etwas ganz anderes. Ich bin nur ein kleiner, unbedeutender Mensch und gar nichts dreht sich um mich, außer mein kleines Leben und die, die zu mir gehören vielleicht. Ansonsten nichts. Ich bin nur ein kleiner Mensch, ein Gast auf Erden, ein armseliger Wurm, wie es manchmal heißt. Und ich habe es zu tun mit einer geheimnisvollen, unbegreiflichen, undurchschaubaren Wirklichkeit einer ewigen Welt. Und ich bin eingeladen und aufgerufen, in diese Welt hineinzusehen und zu glauben und zu erfassen, was es da alles zu sehen gibt. Und zugleich darf ich sagen, und ich bin geliebt vom ewigen Vater. Ob ich da alles verstehe, ist nicht die Frage. Auch die Weisheit versteht nicht alles. Die Weisheit gibt sich hin. Die Weisheit ordnet sich ein. Die Weisheit führt in den Gehorsam. Die Weisheit führt in die Geduld und ins Dulden und ins Tragen. Und ins Aushalten und ins Hoffen und ins Vertrauen und zum Festhalten an dem, was uns der Ewige sagt. Und weiß immer, was auch immer geschehen mag in meinem Leben, ich bin geliebt vom Vater und bin zugleich angewiesen auf seine Erziehungswege. Nur in ihm und nur durch ihn und in der Furcht Gottes und seiner Herrlichkeit habe ich auch Anteil an dieser Herrlichkeit, an seiner Weisheit, an der Erkenntnis des Vaters und seiner Geheimnisse. Jetzt haben wir nur den ersten Vers geschafft und den auch nur zur ersten Hälfte, noch nicht mal den ganzen ersten Vers. Aber darum geht's, dass wir, ich sag's mal ganz einfach, Lust bekommen. Aber darum geht's, dass wir, ich sag's mal ganz einfach, Lust bekommen, das noch einmal zu lesen, das durchzubuchstabieren, es zu unserer täglichen Speise werden zu lassen. Die Frucht seiner Worte genießt der Fromme. Und da merken wir, da kommt nicht nur etwas in unser Leben hinein, sondern da fließt auch etwas durch unser Leben hindurch. Wir selber dürfen das erleben, erfahren, genießen, was uns gesagt, gegeben ist. Und zugleich dürfen wir weitersagen, dürfen wir bezeugen und bekennen und dürfen sehen, wie aus unseren mageren, dürren Worten Leben entsteht, Glaube entsteht, Menschen bewegt werden, dass Worte nicht nur Informationen sind, sondern dass Worte immer etwas zu tun haben mit einer unglaublichen Macht. Wenn man es gelernt hat, Worte zu gebrauchen, die man natürlich sehr unterschiedlich gebrauchen kann. Man kann sie missbrauchen, man kann schuldig werden durch seine Worte. Man kann aber auch dazu kommen, dass durch unsere Worte Leben entsteht. Dass das Heil vermehrt wird. Dass Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus kommen. Die Frucht seiner Worte genießt der Fromme. Das heißt, da geschieht etwas, das löst etwas aus, da entsteht ein Wert, da werden Menschen satt und wir selber werden satt. Worte sind nicht nur Informationen, sondern Worte haben zu tun mit dem Reichtum aus der Ewigkeit, wenn wir einmal in die Ewigkeit hineingeschaut haben, wenn wir einmal etwas vom Unaussprechlichen gehört und gesehen haben, wenn wir einmal in der Gegenwart des Ewigen gestanden haben, dann wissen wir, wovon wir reden. Und dann verstehen die Menschen, wovon wir reden. Und sie bekommen eine Sehnsucht, sie bekommen einen Hunger, sie spüren etwas von der Lebendigkeit. Und wir dürfen die Frucht unserer Worte genießen. Und ich wünsche uns das, dass wir lernen, mit Worten umzugehen. Mit Worten umzugehen. Zu rechter Zeit das Wort zu sagen. Und zu rechter Zeit unseren Schnabel zu halten. Es gehört immer dazu, zu verstehen, wie reich wir sind in diesem Wort der Ewigkeit. Ich bete noch. Jesus, wir wollen dir ganz herzlich danken für dein Wort. Wir wollen dir danken, dass es um mehr geht als nur um Wissen und um auswendig lernen und um das, was man alles in sich aufnehmen kann, sondern dass es immer um das Leben geht, das du in uns schaffst und schon geschaffen hast. Dass du in uns etwas Neues gezeugt hast und wir durch deinen Geist auch solche werden dürfen, die neues Leben entstehen lassen. Die Menschen zu dir hinführen, die Menschen etwas zeigen von deiner Herrlichkeit, von deiner Ewigkeit, von deiner Lebendigkeit, von deinem Heil, von all dem, was wir in dir haben. Und das ist immer wieder unsere Bitte an dich, dass wir doch mit unseren dürren Worten auch diese Menschen erreichen, die um uns sind, dass du es lebendig werden lässt, dass du dich daran bindest, dass du dich dazu bekennst, wenn wir unseren Mund in deinem Namen aufmachen und bezeugen, was wir selber erfahren haben. Lass uns mutig werden, lass uns hinstehen und lass uns reden von dem, was wir in dir gesehen, erfahren, erlebt haben. Segne uns darin, behüte und bewahre uns in unserem Reden und in unserem Hören und leite uns in deinem Wort. Wir geben dir, unserem Herrn und Gott, alle Ehre. Gelobt seist du. Amen.